Zeit, dass er mal den Stöpsel raustut. Wenn wir vom Gebet reden, wird es wichtig sein, dass wir auch beten. Meist sind wir zu kompliziert und nicht eindeutig genug, dass jeder das bringt, was er bringen kann. Und dass er es so bringt, wie er es hat. Wenn jemand nichts Besonderes bringen will, dann wird das gar nicht schwer sein. Er sagt, tu deinen Mund weit auf, dann sperrt ihn doch auf. Und lasst ihn mich füllen, sagt er, ich gebe es euch dann schon. Aber fang nur an. Der Geist möchte gerne fließen. Zu uns und sofort wieder zu ihm zurück, der Kreislauf. Und wenn wir Stöpsel drin haben, strömt es nicht. Wenn wir nicht aufmachen zum Lob, kann auch nichts rein von dem, was Gott für uns jetzt bereit hat. Wenn die Tür zusperrt, bleibt er draußen. Das wollte er doch nicht. Macht nur euren Mund auf und betet. So ganz einfach, bringt das, was er hat. Muss nichts Besonderes, Großes sein. Und Gewichtiges, alles ist wichtig. Gott hört alles. Gott interessiert sich für alles. Er weiß ja auch schon alles. Und er freut sich, wenn die Kinder ein Wort für ihn übrig haben. Mir tut es immer weh, wenn Kinder, eigene Kinder, kein Wort für den Vater haben. So freut man sich, wenn sie ihren Schnabel aufmachen. Der liebe Gott freut sich auch. Beten Jesu. Wir haben festgestellt, dass Jesus gebetet hat. Könnt ihr euch Jesus ohne Gebet denken? Wie würde das sein, wenn Jesus in uns lebt? Dann wird er beten. Er möchte sein Leben fortsetzen in der Gemeinde. Das heißt auch sein Gebetsleben. Dann gucken wir Jesus wieder an. Für die Jünger war das was ganz Entscheidendes, dass sie sahen, wie Jesus betet. Noch ein paar Stellen, die wir uns heute mal vornehmen, wenn sie uns allen auch sehr vertraut sind. Sie sind immer neu. Lukas 6, 12 bis 13. Gestern sahen wir, wie er früh vor Tage auf war, um zu beten, mit Gott zu reden und Gott zu sich reden zu lassen, wie er dann gerüstet in den Tag ging. Und jetzt lesen wir mal in Lukas 6, die Verse 12 und 13. Es begab sich zu der Zeit, dass Jesus auf einen Berg ging zu beten. Dass Jesus auf einen Berg ging zu beten. Und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Das gab es auch. Natürlich nicht jede Nacht. Denn die Nacht ist auch zum Schlafen da. Und dass wir uns hinlegen dürfen, in die Waage reicht, das ist ein großes Geschenk Gottes. Dass wir dann ruhen, entspannt sind. Und alles hinter uns zurücklassen. Und dass wir wissen, wenn wir schlafen, dann wirkt Gott weiter. Nicht nur, dass er die Kräfte des Leibes erneuert, er wirkt auch am inneren Menschen. Wir können ruhig schlafen, Gott wirkt. Denn seinen gibt er schlafen. Er hört nie auf zu wirken. Eine Nacht wird so durch seine Güte ein großer Segen. Segen der Nacht. Das Wachliegen und manchmal nicht schlafen können, wird durch sein Wirken Segen. Aber nun, hier heißt es, es begab sich, dass er auf einen Berg ging zu beten und blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Der Herr Jesus kennt Gebetsnächte. Und überall ist es möglich zu beten, nicht nur an dieser Stelle, auch an anderen erfahren wir, dass der Herr Jesus sehr gern auf den Berg ging. Nicht, weil man da eine weite Sicht hat, ins Land, ist auch schön. als wenn man Gott Stück näher wäre. Und all dem anderen entzogen, und das bleibt alles hinter uns und ganz unten. Das kann man auch in einem Urlaub. Nicht etwa so Urlaub, das heißt, nun sind mal ein paar Wochen Gebetsurlaub. Schon das heißt, vielleicht hast du jetzt viel mehr Zeit als sonst, das Gespräch mit Gott zu suchen. Und überall sucht er Gott. Und überall findet er Gott. Und überall begegnet ihm Gott. Überall. Und das so lernt, ist auch eine Übung. Das ganz bewusst so zu halten, dann wird allmählich das Leben ganz von Gebet durchdrungen. Wir stehen immer und alle Zeit und überall vor ihm. Das Gebet auf dem Berg kann ein Lobpreis auf den Schöpfer sein, natürlich. Gerade weil es so schön ist. Und dass wir dann nicht beim Schönen stehen bleiben, sondern durchdringen und brechen immer wieder zu dem, der es schön gemacht hat. Es gibt ja so schöne Lieder, die man dann auch als ein Lob darbringen darf. Aber hier ist es gar nicht so, sondern offenbar treibt Jesus ein ganz bestimmtes Anliegen ins Gebet. Das gibt also, dass eine Sache uns ganz dringend wird. Und jetzt geht es um die richtige Entscheidung. Und dafür kann der Herr Jesus auch den Schlaf opfern. Die Sache, um die es geht, ist wichtiger. Worum es hier geht, da es Tag ward, eine durchbetete Nacht, und dann da es Tag ward, rief er seine Jünger, hat ja eine große Jüngerschar, nicht bloß die 12, 70 wissen wir, und sicher waren es noch viel mehr, die Jünger Jesu waren, die sich zu ihm hielten, die ihn verehrten, die gleichsam in seiner Schule waren, er war Meister, der Lehre bei Jesus. Aber als es Tag ward, rief er seine Jünger und erwählte aus ihnen, aus der großen Jüngerschar, 12, welche er auch Apostel nannte. Es stand also fest, die 12 aus der Schar der Jüngerschaft haben eine besondere Berufung. Sie haben eine Sendung in die Welt hinein. Das ist ihr Beruf, das ist ihr Auftrag. Jetzt verstehen wir das. Eine große Schar Jünger und 12 von ihnen sollen ihre Berufung als Apostel empfangen. Und die Frage ja, wer denn? Also hat der Herr Jesus niemals nach menschlichen Eindrücken entschieden. Sich unter den 12 umgeguckt. Oh, das ist ein Prachtkerl. Das ist klar. Da ging es also nicht nach Sympathie oder auf der anderen Seite wieder an. Nee, der passt mir gar nicht. Und wenn ich den so angucke, der Herr Jesus hatte Durchblick, der kommt überhaupt nicht in Frage. Was steckt da noch alles drin in dem Kerl? Nein, nein, es ist nur einer, der alles ordnet, Gott selber. Und nun so wichtig, dass man jetzt mal nicht mehr sich beeindrucken lässt von dem, was vor Augen ist. Verstehe ich das? In der Nacht, wo alle anderen Eindrücke da hinten bleiben. Es ist dunkel in der Nacht. Und weit abseits von menschlichen Leben und von dem Strom, der da fließt. Und allein die Jünger, die hat er nicht mitgenommen. Und nun bloß er und Gott in der Erwartung, dass Gott Licht gibt. Dass Gott Klarheit gibt. Das ist Umgang mit dem lebendigen Gott, wie Jesus ihn pflegt. Und wir wollen das alles viel einfacher machen. Gebetsnächte. Das ist ein Kapitel für sich. Und als der Tag anbricht, weiß Jesus die Namen. Gott hat gesprochen und nun kann Jesus berufen. Merkt ihr, was für ein Leben der Abhängigkeit von Gott? So will Jesus sein Leben in uns fortsetzen. Ein Leben der Abhängigkeit von Gott. Wenn wir mit Jesus eins geworden sind, sind wir ganz von Gott abhängig, so wie er von Gott abhängig ist. Kommt nie ein anderes Leben raus, wenn er in uns lebt, als das, was er damals gelebt hat. Der ganzen Abhängigkeit von Gott. Da wird also das Gebet auf einmal eine ganz große Bedeutung gewinnen. Einen Vorrang in unserem Leben einnehmen. Die Entscheidungen, echte, gottgewollte, gegebene Entscheidungen, fallen immer nur im Gebetsumgang mit Gott. Das heißt aber auch, wer nicht gelernt hat, so vor Gott zu sein und vor Gott zu bleiben, solch einen Gebetsumgang mit Gott zu haben, der wird nie wissen, wie er sich zu entscheiden hat. Und da gibt es lauter Fehlentscheidungen. Das sind dann unsere eigenen Wege.
Ich meine wohl, wenn Jesus hätte wählen sollen, so nach seinen Eindrücken, da wäre wohl der Judas nicht mehr dazugekommen.
Und Gott hat ihm den Namen Judas Ischariot genannt. Und später heißt es dann immer, der ihn verriet. Und dann war es der eine aus dem Zwölferkreis, der am Strick endete. Und ob er den Petrus genommen hätte, diesen Sanguiniker, begeistert und begeisterungsfähig und dann wieder die Flügel hängen lassen, der ihn verleugnete. Oder die Choleriker. Johannes, ein Choleriker. Samt seinem Bruder Jakobus. Soll man Feuer vom Himmel fallen lassen? Was war das für ein Haufen? Die Zwölf. Und das sollen die Boten in die Welt sein. Der schwermütige, schwerblütige Thomas. Jeder anders und jeder anders verkehrt. Und was die sich aneinander gerieben haben, wir sahen es gestern vom Abendmahlsaal nach Gethsemane. Das ist ja ein Haufen. Aber er hat zu dem einen wie zu dem anderen gesagt, du gehörst zu mir. Gott hat dich berufen, sein Bote in die Welt hinein zu sein. Gebetsnächte, Gott hat geredet. Das ist Jesu Gebetsleben. Ein anderer Fall, Gebetsnächte, Matthäus 14. Und ich bitte euch immer wieder, hört das nicht so wie schöne Geschichten vom Herrn Jesus. Das ist der Jesus, den es verlangt, in uns zu leben, durch den Geist. Und der Geist, der ihm die Herrschaft in uns bereiten will. Dass er dieses sein Leben in der Gemeinde lebt. Wo sind sie, die sich ihm geben? Immer dies. Matthäus 14, 23. Als er das Volk von sich gelassen hatte, im Vers vorher heißt es, Jesus trieb die Jünger, dass sie ins Schiff traten und vor ihm über den See Genezareth hinüber fuhren, bis er das Volk von sich ließe. Wieder die schöne Stelle, wo die Jünger treibt. Also nun los, die Nacht bricht herein, ins Boot. Und wie die Jünger zögern, wir müssen doch dafür sorgen, dass die Leute, es waren doch Tausende, die um ihn hier waren, dass sich das ordentlich auflöst und in Ordnung alles zur Ruhe kommt. Sagt Jesus, es ist meine Sache, ich werde sie entlassen. Ab ins Boot. Jesus konnte mal energisch sein. Ganz energisch. Er trieb sie. Malt mir bloß nicht so einen menschlich sanften Jesus. Menschlich sanften Jesus. Der kein Wässerchen trüben kann. Nein, er konnte ganz energisch sein. Jetzt ins Boot. Das andere ist meine Sache, das mache ich. Da er das Volk von sich gelassen hatte, stieg er auf einen Berg allein. Ach, immer wieder. Wie er sich immer wieder und immer wieder über alles hinaus erhebt zu Gott. Dass er betete. Kann man als Frage stellen, ist das euch bekannt, vertraut? Hat der Geist in euch das wecken können, wirken können, den Zug ins Gebet? Wir machen lieber ein Schwätzchen. Zu seiner Zeit auch schön, wenn es dran ist. Natürlich gehört es auch dazu, dass wir uns unterhalten, mitteilen. Und da will er auch wieder dann die Richtung weisen und das Gespräch führen. Und gebührt immer die Herrschaft. Aber kennt ihr das, wie mitten in dem ein solches Verlangen im Herzen aufbrechen kann, mit Gott reden? Manchmal kann es richtig notvoll werden, wenn allzu viele Worte fallen. Und dann sehnt man sich, mit Gott reden. Und nochmal, am Abend war er allein da selbst. Liebt ihr das Alleinsein mit Gott? Oder lieber in Gesellschaft? Und wieder nicht eins gegen das andere ausspielen. Aber da müsste deutlich werden, wie Jesus immer wieder diese Augenblicke vor sich absetzt. Von allem und von allem. Und dann ist er eben allein. Allein mit Gott. Und die Jünger, die sitzen im Boot. Und die rudern über den See. Aber Jesus hat sich abgesetzt. Und das ist nämlich ganz wichtig. Wisst ihr, das ist ganz wichtig. Ihr müsst anfangen damit zu rechnen, dass es ganz bestimmte Momente und Situationen in deinem täglichen Leben gibt, wo der Geist lockt und ruft und so gerne möchte, dass du dich absetzt. Und wo man dann alle zurücklässt und ohne viele Worte sich zurückzieht. Wisst ihr, die Momente im Ablauf des Tages, wo der Geist uns ruft, lockt, mitten aus der Arbeit raus, die Hausfrau, aus der Küche weg, von den Kindern weg, wenn es nur gerade jetzt möglich ist, vom Mann weg, freilich, auch das, und wenn es nicht anders möglich ist, dann am Feierabend, weil wir tagüber gebunden sind in unserem Betrieb, aber acht mal drauf, bitte den Herrn sogar darum, dass er dir ein feines Gespür gibt, wenn solch ein Augenblick gekommen ist, wo er Gott auf dich wartet und dann nicht mehr lange umgeguckt, dann nicht noch dies und das zurechtgerückt. Es könnte sein, dass darüber das Verlangen mit einmal weg ist. Wenn er ruft, dann gleich. Wir wissen doch, wie das mit den Kindern ist. Ja, ich komme gleich. Und dann sagt die Mutter, hoffentlich sofort. Und Gott ruft. Was das heißt, dass Gott jetzt auf mich wartet. Dass Gott jetzt, ich sag's mal so ganz menschlich, für mich Zeit hat. Und ich sag, Moment. Und dann noch dies und dann noch das. Und es dauert nicht lang und du hast überhaupt kein Gespür mehr dafür. Jetzt will er mich. Jetzt wartet er auf mich. Es ist wirklich so, das ist nicht nur Jesus. Das ist bei all seinen Kindern so, die Momente, die Gott mitten im Alltag gibt und auch am Sonntag gibt. Und wo es dann heißt, komm, komm. Und dann gleich, du wirst wunderbar erfahren, wenn du es lernst, darauf einzugehen. Und das muss nun nicht eine ganze Nacht sein. Manchmal sind das 5 Minuten. Und dann entlässt er dich, du merkst so, jetzt ist alles gesagt. Oder er hat gesprochen. Und dann gehst du wieder an deinen Platz zurück. Du wirst wunderbare Erfahrungen machen, Wenn du nur die Ohren spitzt, Ohren des Herzens, das Herz Gottes gewandt, dass er dir sagen kann, und jetzt komm du allein, Jesus allein.
Und dann passiert es in der Nacht, wie das Schiff in Nöten ist und die Jünger um ihr Leben rudern. Es ist dann in der vierten Nachtwache ein Zeichen, dass der Herr Jesus wieder eine Nacht auf dem Berge gebetet hat. Das ist also hin und wieder vorgekommen. Wie oft, das weiß ich nicht. Aber dass es hin und wieder vorgekommen ist, das können wir ganz klar entnehmen in den Evangelien. Vierte Nachtwache, das ist dann so ab 3 Uhr morgens. 3 bis 6 Uhr ist die vierte Nachtwache. Da war Jesus noch im Gebet und hat einmal Signal Gottes. Was mag er in der Nacht alles mit Gott besprochen haben? Und offenbar hing das Treiben auch damit zusammen. Er wusste, also fort jetzt von den Jüngern. Bloß, manchmal muss man sich losreißen voneinander. Manchmal muss man sich losreißen, weil es gerade so schön ist. Und manchmal, weil das Gespräch gerade so im Gange ist. Und da kann es passieren, mittendrin. Dass wir dann lernen, aufstehen, ganz schlicht still weggehen. Und nun ist er bei Gott. Was mag sich da alles zu fragen haben, geklärt haben? Was mag das für ein Austausch der Liebe gewesen sein? Und mitten hinein das Signal, dein Jünger rudern ums Leben. Und die Wogen drohen sie zu verschlingen. Und dann gab es kein Zögern mehr. Und dann geht Jesus mit raschen Schritten hinab ins Tal, hin an das sturmbewegte Meer. Aber da gibt es auch keine Hindernisse mehr, wenn die Stunde Gottes ist. Das hat Gott ihm gezeigt, seine Jünger in Not. Und das war für ihn Auftrag, geh. Wenn Gott dann sendet, ihr merkt immer wieder, aus Gebetsstille heraus geschieht Sendung. Geschieht immer neue Sendung. Und da gibt es kein Hindernis. Wenn Gott sendet, gibt es kein Hindernis. Ich glaube nicht, dass der Herr Jesus alle Tage auf dem Meer spazieren gegangen ist. Er hat die Wege benutzt, die sie alle benutzt haben. Aber da Gott ihm seine Jünger in Not zeigt, die Apostel, die eine Sendung in die Welt empfangen haben und keine andere Möglichkeit besteht, setzt Jesus seinen Fuß auf die Burg. Und dann kommt er und dann schreien sie, Gespenst. Und dann sagt er, ich bin's. Und dann war das wieder eine ganz besondere Gottesstunde. Nicht nur für die Jünger, auch für den Herrn Jesus. Er erlebt ja in all dem die wunderbaren, klaren Führungen Gottes, doch auch für den Herrn Jesus. Wie wichtig, dass wir lernen, uns voneinander abzusetzen. So kann Gott uns auch füreinander gebrauchen. Wir werden untauglich für Gott, wenn wir nicht mehr in der Verfügung sind. Und das zeigt sich gerade in den Stunden abseits. Wenn man da mal jetzt Inventur halten wollen. Was sind denn so die Hauptmotive, dass es immer wieder nicht dazu kommt, sich abzusetzen? Das ganze Thema etwa Menschenabhängigkeit. Paulus sagt, wenn ich Menschen noch gefällig wäre, könnte ich der Sklave Christi nicht sein. Entweder oder. Die Menschenabhängigkeit hindert uns, die Segnungen Gottes zu empfangen, im Umgang mit ihm ganz allein. Oder unsere Trägheit und Faulheit. Natürlich, der Herr Jesus war Mensch, der wusste, wie das ist, wenn man müde ist. Und dann hat er ja auch geschlafen, wo die Jünger Angst um ihr Leben hatten, schlief er tief geborgen in Gott. Das war für ihn eine gute Gelegenheit. Das Boot, das Schwankende, und er lag da. Steuerbord, wie man das nennt, hinten drin. Jedenfalls dort, wo Steuer ist. Das lag er. Er sagt der Steuermann. Und schlief, bis sie ihn wachrütteln. Herr Jesus war ebenso schlafbedürftig wie wir. Aber wenn er merkte, den Zug des Geistes, dann war nicht Schlaf dran. Dann war eben das Wachen dran. Diese wunderbare Verfügbarkeit und unsere Bequemlichkeit. Und manchmal auch unsere Faulheit. Oder unsere Trägheit hindert
dass wir dann für Gott da sind. Und Gott wird traurig oft auf uns geschaut haben, ich hatte solch einen Segen für dich bereit, aber du warst nicht bereit. Verstehen wir immer wieder, gelöst sein ist Grundvoraussetzung für ein Leben mit Gott, von allem und allen gelöst. Oder noch eine Stelle, das Beten Jesu. Und es wird immer und bei allen deutlich, wie das Gebetsleben Jesu die Quelle aller Segnungen ist. Im Gebet geschieht es, immer wieder im Gebet. Wir sind faule Beter, lieber rumhantieren. Ja, das machen wir viel lieber. Und bilden uns noch wunderbar sein drauf. Aktivisten. Auf den Socken sein. Aber wir dürfen es nicht übersehen, welch eine zentrale Stellung im Leben Jesu das Gebet hat. Du willst, dass Jesus in dir lebt, dann wirst du dich mit dieser seiner Art anfreunden müssen. Je kümmerlich das Gebet, umso menschlicher wird alles sein. Wenn das wie so ein kleines Rinnsal ist, je kräftiger der Strom des Gebetes, oh, der trägt uns dann und nimmt uns mit. Im Leben Jesu entscheidet sich immer wieder alles im Gebet. Und jetzt schlagen wir auf Lukas 3. Alles so sehr vertraut, aber wir wollen doch den Beter anschauen. Wieder angucken und wieder angucken. Jesu beten. Lukas 3, Vers 21, 22. Und es begab sich, als sich alles Volk taufen ließ, nämlich bei Johannes im Jordan, und Jesus auch getauft war und betete und betete. Da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist fuhr hernieder in leiblicher Gestalt auf ihn, Jesus, wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sprach, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Die Taufe Jesu und was da geschieht, ist an sich ein ungeheurer Schritt. Ich könnte es ja so sagen, dass hier ganz bewusst sich der Herr Jesus dem Vater zur Verfügung stellt, zur Opferung für die Sünden der Welt. In den 30 Jahren verborgenes Leben in Nazareth ist ihm das nun ganz klar geworden. Es gibt keinen anderen Weg, die Welt dem Verderben zu entreißen, als den, dass ich mich opfere für die Welt. Und diese Opferung vollzieht er in der Taufe, da er sich den Sündern gleichgesellt. Und Johannes, der letzte Prophet des alten Bundes, erkennt das durch den Geist, was er hier tut, und spricht es Prophet zur Opferung. Der Vollzug der Opferung geschieht auf Golgatha. Aber hier fällt die Entscheidung im Herzen und Leben Jesu. Es gibt keinen anderen Weg, die Welt dem Verderben zu entreißen, als diesen Weg, dass ich ein fleckenloses Leben
dem Vater zur Opferung anbieten. Das allein steht für sich. Aber, und das alles vollzieht sich im Gebet, da er betete, da er betend vor Gott steht, da er betend ihm das mitteilt, so wie der Apostel Paulus das etwa auch für die Kinder Gottes meint, es kommt einmal die Stunde im Leben des Kindes Gottes, wo das dran sein wird. Was Paulus, Römer 12, schreibt, ich ermahne euch, nein, ich ermutige euch, ich spreche euch zu, ich rede euch zu, möchte euch ermuntern dazu, dass ihr begebet durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr begebet, darstellet eigentlich, darbietet eure Leiber als Schlachtopfer. Du hast mich erlöst, du hast mich versöhnt, du hast mich vollkommen gemacht und gerecht gemacht. Du hast mich gemacht in Jesus fleckenlos und streitig und tadelig. Und hier hast du mich zur Opferung, dass ihr darbietet eure Leiber als Schlachtopfer, lebendig und Gott wohlgefällig ist und heilig ist. Das sei euer logosgemäßer Gottesdienst, der Gottesdienst, wie ihn der Logos, der Herr Jesus, selber gelebt hat. Und nun will er euch mitnehmen in dieses Leben. Aber vergesst bei all dem nicht, das sind Vorgänge des geistlichen Lebens in jedem Einzelnen, die sich im Gebet vollziehen. Keiner blickt hinein in das, was da im Verborgenen seiner Geliebten geschieht. Und das ist Gott in besonderer Weise kostbar, wenn dann der Opferaltar aufgerichtet ist im Herzen. Hier hast du mich ohne Abstrich, vorbehaltlos, bedingungslos. Ich weiß, dass ich dazu da bin, mein Leben zu lassen für die Brüder. Ich stelle mich dir ganz zur Verfügung. Nur Gott kann uns in diese Stunden hineinführen und wird es tun im Leben derer, die es gewohnt sind, betend vor ihm zu stehen. Das kann man nicht auf Kommando machen. Los, ganze Runde hier. Begebet eure Leiber. Aber das sind Dinge, die Wirklichkeit werden und geschehen im Leben derer, die betend vor Gott stehen. Beten. Und dann die Antwort Gottes auf solch Gebet, das nichts zurückhält. Gebet, das ganz sich Gott gibt. Die Antwort ist der geöffnete Himmel. Und da tat sich der Himmel auf. Über dem Leben der Beter, wirklich Beter, ist ein geöffneter Himmel. Und wenn wir uns nicht mit hineinnehmen lassen, in solch einen innigen, herzlichen Gebetsumgang mit Gott, unser Leben, Gebetsumgang mit Gott, bleiben wir unter dem verschlossenen Himmel. Und wundern uns dann oft, wenn wir beten, dass das kaum bis an die Decke dringt. Wie im Bunker. Wir beten und es kommt kein Echo von oben. Kein Wunder, wenn wir es nachher auch noch lassen. Statt daraus zu schließen, oh, wie verbaut ist alles über mich. Die Entscheidungen fallen da, wo einer betend durchdringt. Das kann also ganz konkret ein Durchstoßen sein. Ich weiß, hab das schon manchmal erzählt und kann dann auch nur erinnern, wie das einmal, liegt nun sehr weit in meinem Dienst zurück, dran war durchstoßen im Gebet. Wo ich meine Ordnungen am Morgen hatte, aber immer wieder vom Geist gerufen wurde, nicht bloß am Morgen Gott zu begegnen, da habe ich immer Zeit gehabt, gründlich, sondern auch im Laufe des Tages feste Ordnungen fürs Gebet zu haben. Ich sage feste Ordnungen. Damals war feste Ordnung eben dran. Und war noch eine Ordnungsfrage. Das war das, was die Jünger schon vorher gelernt hatten. Feste Ordnung im Gebet. Ich weiß auch, dass ich mich ein paar Jahre dagegen gesperrt habe. Und dann, wie in der Losung, so ein Losungswort kann manchmal ein rechter Segen sein. Das Wort von Daniel stand: dreimal des Tages betete er. Er hob seine Hände Richtung Jerusalem. Und das hat genügt, das hat gesessen. Das hat Gott benutzt, endlich da durchzudringen. Er hat gesagt, ja, Herr, von jetzt ab. Und dann kommen immer die praktischen Fragen, wann ist denn das am günstigsten? Die muss man natürlich zeigen lassen, die günstigste Zeit, wo es Sinn hat. Meistens ist es so, dass man eine schlechte Zeit betet und dann dreimal klappt es und das vierte Mal nicht mehr und schon ist es wieder vorbei. Und so machen wir das. Na, ich bin ja dafür auch immer unterwegs. Oder irgend sowas haben wir dann schon. Und da war es klar, Mittag und abends beim Abendbrot. Mittagessen zu Ende, aufstehen, ins Gebet, der Stub. Abendbrot sofort zurückziehen in deine Stub. Das ist das Sicherste. Dann war es auch klar, lass dich von niemandem halten, wenn es der liebste Besuch ist oder der vornehmste. Gott hat Vorrang vor allen, auch vor einem Landesbischof, wenn der da wäre. Was ist denn das gegenüber Gott? Das ist die Zeit, die mit Gott festgelegt ist. Wie lange man sich dagegen sperren kann. Und dann war das noch nicht so zuckerlecken. Und dann, wenn ich mich niederkniete, um zu beten, da kam so ein Schlafgeist über mich, dass es also praktisch unmöglich war zu beten. Und musste dazu mir sagen, also ich konnte von so wenig Schlaf leben. Oder Mittagsschlaf kannte ich gar nicht. Eigentlich heute noch nicht. Aber ich brauchte bloß niederzuknien. Da war Feierabend. So dass mir nichts übrig blieb als aufstehen. Da haben wir halt im Stehen gebetet. Da bin ich im Stehen bald eingeschlafen. Da habe ich mich vor das Turiner Grabtuch gestellt, das Bild vom Turiner Grabtuch, habe ich das angeschaut. Zugezogen. Naja. Man könnte sagen, das Gebet war gar nicht wert. Ich habe immer wieder von vorne anfangen müssen. Zweiten Tag, dritten Tag dasselbe. Und am vierten Tag war alles wie weggeblasen. Hellwach! Ich sag's nur, so kann das manchmal gehen. Das ist nicht ein Zeichen, dass er für mich nicht dran ist, lieber Gott. Schönen Dank, das ist eine Einladung zum Mittagsschlaf oder so. Manchmal will er wissen, ob es uns wirklich so viel wert ist, dass er für mich da sein will. Hellwach. Und das ist es geblieben. Man kann nur sagen, halbes Jahr später wurde der Geist des Gebetes über der Gemeinde ausgegossen.
Aber wie? Solch ein intensives Gemeindebeten bei Tag und auch spät bis in den Abend hinein, einzeln und gemeinsam, habe ich nie erlebt. Und nochmal ein halbes Jahr später brach die Erweckung durch und da kam sie nachts und klingelten mich raus, weil sie bis zum nächsten Morgen nicht mehr warten können mit ihren Sinnen. So sind Zusammenhänge. Wir besuchen lieber irgendwelche Seminare über Gemeindeaufbau oder lesen Bücher drüber. Und es ändert sich gar nichts. Aber wenn er seine Bücher wegpackt und anfängt zu beten und das festgemacht ist und die Ordnung lässt sie auch schenken und was du da betest auch, du wusstest, Montag bete ich dies, Dienstag das, Mittwoch das, haben wir da aufgeschrieben. Dann weiß ich, dass es eine göttliche Antwort gibt. Schreibe ihm nicht vor, wie und wie lange, aber er wird antworten. Das ist immer der echte Ansatz, das ist der Jesus-Ansatz. Und dann ist der offene Himmel da. Da tat sich der Himmel auf. Gebt ihr mir recht? Wir machen lieber sonst was. Warum drücken wir uns so um ein klares, geordnetes, intensives Gebet? Aber da tut es der Himmel an. Immer. Und der Heilige Geist vorher nieder in leiblicher Gestalt. Guck mal an, über den betenden Jesus. Teilt sich der Heilige Geist in Kraft mit. Das ist die Stunde seiner Salbung. Wie es der Prophet vorausschaute, der Knecht Gottes, den Gott gesalbt hat mit heiligem Geist und Kraft. Das ist die Salbung für das, was er dann auszurichten hat, zu handeln hat und zu leiden hat. Bis hin zu deinem Tod am Kreuz. Das ist die Salbung. Der Geist kommt über ihn, da er betet und sich betend Gott ganz zur Verfügung stellt. Und wir sagen lieber, wird schon mal Bruder sein, der mir die Hände auflegt. Und dann kriege ich ihn. Kriegst du nicht. Die Kraft nicht. Die Mitteilung des Geistes, damit er endlich in dir wohnen kann, ja. Aber die Kraft des Geistes. Er will uns bereiten, uns ganz ihm zuzuwenden. Wende dich ihm zu und er ist dir schon längst zugewandt. Du erlebst offener Himmel und Mitteilung von Geist und Kraft. Im Leben des Beters bricht es auf. Dem Beter teilt Gott sich mit. Und die Stimme, die aus dem Himmel kommt, der Beter bekommt ein Gehör für das Reden Gottes. Und manche wundern sich und möchten da wieder ein extra Seminar durchmachen. Das müssen alles machen, damit ich die Stimme Gottes höre und unterscheiden dann von meiner Stimme und anderen Stimmen. Das sind interessante Fragen. Aber es nützen alle Seminare. Du gehst nach Hause und hörst gar nichts. Aber fang an zu beten und du wirst ein Gehör für die Stimme Gottes haben. Das innere Ohr tut sich beim Beten auf. Und wenn dein Leben ein Leben im Gebet ist, nicht Gebete verrichten, sondern Leben im Gebet, Leben aus Gebet, dann wird dein Herz ein hörend Herz sein und dein Auge ein sehend Auge sein. Gott kann sich dir mitteilen, wenn du Beter bist. Das ist so. Eine Stimme vom Himmel. Aber immer unter dem er betete. Das Beten Jesu war also doch noch ganz anders als das Beten der Jünger. Und solche Dinge haben die Jünger ja miterlebt, die haben das gesehen
Und dann das Zeugnis Gottes im Herzen.
Mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen.
Gar so gern gibt er uns das Zeugnis, liebes Kind. An dir habe ich wohlgefallen. Aber an wem hat er denn wohlgefallen? An dem, der sich ihm ganz gibt und so betend, betend sich seinem Gott ausliefert. Da sagt er, an dir habe ich wohlgefallen. Du kriegst das Zeugnis. Er wird es nie geben, solange du nicht suchst das Leben des Gebetes und des Umgangs mit Gott als Ausgang für alles andere. Wenn wir uns merken, Umgang mit Gott ist Ausgang für alles, was er dann tun will. Fast fürchte ich, dass mancher denkt, oh, das ist zu einfach, wir suchen lieber was Kompliziertes. Aber es hilft uns nicht. Und dieses Einfachste, in dem einen Wort Gebet gesagt, Gebetsumgang. Und du lernst Gott kennen, weil er sich dir offenbart und mitteilt. So wie er sich Jesus dem Beter mitgeteilt hat. Er will dich hineinwachsen lassen in dieses Gebet. Herr, lehre uns beten. Und noch eine Stelle, oh, es ist schon 10:50. Können Sie auch aufheben für morgen. Müssen Sie nicht rennen, nehmen Sie halt Zeit.